SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen, Dienstag, der 17. Dezember. Es ist der Tag nach dem Showdown im Bundestag. Kanzler Olaf Scholz hat, wie erwartet und wie angestrebt, die Abstimmung über die Vertrauensfrage verloren. Der Bundestag wird am 23. Februar vorzeitig neu gewählt. Die Zustimmung des Bundespräsidenten gilt als Formsache. Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, will sich nicht festlegen, mit wem CDU und CSU nach der Bundestagswahl möglicherweise eine Koalition eingehen. Im ZDF sagte Merz, alle Parteien der Mitte sollten in der Lage sein, miteinander zu kooperieren und auch zu koalieren.
Das setzt allerdings voraus, dass im Klima, im Umgang miteinander, ein Mindestmaß an Respekt eingehalten wird. Und dazu fordere ich auch den Bundeskanzler auf, dies einzuhalten, nicht immer mehr darüber zu reden, sondern es einzuhalten. Und respektvoll auch mit denen umzugehen, die in der Sache anderer Meinung sind als er.
Friedrich Merz gestern Abend im ZDF. Kanzler Olaf Scholz hatte in einem ARD-Interview zugegeben, der Streit in der zerbrochenen Ampelkoalition habe vieles überlagert. Das habe der Regierung und der Demokratie geschadet.
Für mich ist das jetzt eine Zeit gewesen, die Kraft gekostet hat, die Regierung aufzulösen, vorher die Regierung zusammenzuhalten, schon sie zustande zu bringen. Aber jetzt fühle ich mich als Demokrat wohl bei dem Gedanken, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden werden. Und das trifft mich auch sehr persönlich. Ich freue mich auch auf den Wahlkampf, der ja ein großes Gespräch ist mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Ja, und nach der Vertrauensfrage ist Wahlkampf. Heute stellen CDU, CSU, SPD und Grüne ihre Wahlprogramme vor. Oliver Neuroth hat schon ausgemacht, worauf es ankommt, nämlich auf Punkte. Details, die sind gar nicht so wichtig, sagt er, und wundert sich, wie dick die Programme geworden sind.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
80 Seiten sind es bei der Union, knapp 60 bei der SPD und bei den Grünen ist es ganz speziell. Der Entwurf, der uns vorliegt, soll nur ein Auszug aus dem Wahlprogramm sein und dieser Auszug ist schon 80 Seiten lang. Dabei haben die Grünen auf ihrem Parteitag im November noch verkündet, wir machen ein super schlankes Wahlprogramm mit nur 10 Punkten. Daraus ist wohl nichts geworden. Aber Punkte finden Parteien in ihren Wahlprogrammen besonders schön. Alles ist durchnummeriert, sogar die einzelnen Zeilen des Textes. Am Inhalt saßen vorab die PR-Berater. Ein Wahlprogramm ist nämlich so geschrieben, dass beim Lesen wahrscheinlich jeder sagt, das ist aber schön. Aufschwung, mehr Rente, weniger Steuern, günstigere Mieten. Wo etwas wegfallen könnte, steht meistens nicht dabei. Alles ist ein bisschen schwammig gehalten, auch in der Frage, wie die tollen Versprechen bezahlt werden sollen. Aber das ist auch nicht so wichtig im Wahlkampf. Es geht um die große Show. Und davon haben wir gestern schon jede Menge erlebt, rund um die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers. Die Wahlkampfshow Schwarz auf Weiß folgt ab heute.
Anmerkungen waren das von Oliver Neuroth. Und auch wenn es jetzt losgeht mit dem Bundestagswahlkampf, auf so ein paar Kleinigkeiten werden sich die Parteien noch verständigen können. Zum Beispiel auf die Finanzierung des Deutschlandtickets für das nächste Jahr, die steht nämlich jetzt. SPD, Grüne und Union haben sich verständigt, das sogenannte Regionalisierungsgesetz zu ändern. Aus Berlin, Björn Dahke.
Durch den Kompromiss bekommen die Länder mehr Geld vom Bund. Es geht um 300 Millionen Euro. SPD und Grüne wollten die eigentlich erst später auszahlen, um den Haushalt zu schonen. Jetzt hat die Union durchgesetzt, dass das Geld fließt. Zumindest für das Jahr 2025. SPD und Grüne wollten eigentlich eine längerfristige Lösung, aber das machen CDU und CSU nicht mit. Mit dem Kompromiss ist klar, das Deutschlandticket wird es auch im nächsten Jahr geben. Aber es wird teurer. Statt 49 Euro im Monat künftig 58 Euro. Etwa 13 Millionen Menschen nutzen das Ticket. Bund und Länder schießen je 1,5 Milliarden Euro zu. Die Änderung soll noch in dieser Woche in den Bundestag. Auch der Bundesrat muss noch zustimmen. Er kommt am Freitag zusammen.
Beim Autobauer Volkswagen sind die Tarifgespräche mit der Gewerkschaft IG Metall in der Nacht nach rund 13 Stunden unterbrochen worden. Laut Gewerkschaft soll am Vormittag weiter verhandelt werden. Beide Seiten wollen noch versuchen, sich vor Weihnachten zu einigen. Ins Ausland. Ein New Yorker Richter hat es abgelehnt, den Schuldspruch im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump zu kippen. Trumps Anwälte hatten dies versucht. Sie hatten sich auf ein Urteil des obersten Gerichtshofes im Juli berufen. Danach genießen US-Präsidenten weitgehende Immunität für Handlungen im Amt. Aus New York berichtet unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Die Begründung des New Yorker Richters, die unrechtmäßig verbuchten Schweigegeldzahlungen in Höhe von $130.000 an eine Pornodarstellerin fallen nicht unter die Immunität eines Präsidenten. Denn dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Amtshandlung des Präsidenten, sondern um eine Entscheidung des Privatmanns Donald Trump. Dagegen hatten Trumps Anwälte argumentiert, dass im Prozess gegen Trump auch Aussagen von Mitarbeitern aus dem Weißen Haus verwendet wurden. Damit sei die Integrität des gesamten Strafverfahrens gegen Trump beeinträchtigt. Was Richter Juan Merchan noch immer nicht entschieden hat, ist das Strafmaß für Donald Trump. Rechtsexperten halten es für unwahrscheinlich, dass er die Strafe für Trump noch vor dessen Amtseinführung verkünden wird. Wahrscheinlicher ist ein Einfrieren des Strafverfahrens, bis Trump das Weiße Haus 2029 verlässt. Oder ebenfalls möglich, Trumps Anwälte legen erfolgreich Berufung vor dem Supreme Court ein und Amerikas höchste Richter kippen doch noch das ganze Strafverfahren.
Vor der Inselgruppe Vanuatu im Südpazifik hat es nach US-Angaben ein Erdbeben der Stärke 7,3 gegeben. Das Epizentrum lag etwa 30 Kilometer vor der Hauptinsel in 57 Kilometern Tiefe. Es habe auch ein starkes Nachbeben gegeben. Eine Tsunami-Warnung wurde allerdings inzwischen wieder aufgehoben. Der Klimawandel führt laut einer neuen Studie dazu, dass es weltweit im Winter weniger Frosttage gibt. Besonders stark betroffen davon ist Europa. Nadine Gode berichtet.
Besonders auf der Nordhalbkugel wurden in den letzten 10 Jahren immer weniger Frosttage gemessen, also Wintertage unter 0 Grad Celsius. Das zeigt eine Analyse von Climate Central. Etwa ein Drittel der 123 untersuchten Länder habe so eine ganze Woche an Frosttagen verloren. In Deutschland seien es sogar 18 Tage mehr über dem Gefrierpunkt. Die Folge? Weniger Schneefall und kürzere Frostperioden. Das könnte sich negativ auf die Wasserversorgung auswirken, etwa wenn Schneedecken in den Bergen zu gering bleiben, um im Frühjahr genug Schmelzwasser zu bilden. Zusätzlich entstehen Risiken für die Gesundheit. Kürzere, wärmere Winter begünstigen Mücken und Zecken, die die Gefahr von Infektionen und Krankheiten erhöhen. Als Grund für diese Entwicklung nennt die Studie von Climate Central die Klimaerwärmung, hauptsächlich verursacht durch das Verbrennen von Öl, Kohle und Methan.
Zum Sport. Der erste FC Kaiserslautern bekommt für das Fritz-Walter-Stadion einen neuen Pachtvertrag. Der Stadtrat hat dem am Abend zugestimmt. Sowohl die städtische Stadiongesellschaft als auch der FCK sprechen von intensiven, aber fairen Verhandlungen. SWR-Reporter Sebastian Stollhof berichtet.
1,5 Jahre lang haben Stadiongesellschaft und der 1. FC Kaiserslautern an dem neuen Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion gearbeitet. Der wurde von allen Fraktionen im Stadtrat gelobt. Inhalte wurden aber nur nicht öffentlich präsentiert. Das aus Wettbewerbsgründen, wie Stefan Weiler, der Geschäftsführer der Stadiongesellschaft, sagte. Nach Angaben von FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen profitiert die Stadt, wenn der FCK Erfolg hat. Es sei ein langfristiger Vertrag, der auch für die Lizenz wichtig sei. Der Vertrag hat mehr als 70 Unterpunkte, in denen festgelegt ist, wer für welche Bereiche im Stadion zuständig ist. Zum Beispiel, wenn etwas repariert werden muss.
Bei der Frauenfußball-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz spielt das deutsche Team gegen Schweden, Dänemark und Polen. Das hat die Auslosung der Europäischen Fußballunion UEFA in Lausanne ergeben. Das Eröffnungsspiel ist Anfang Juli in Basel. Die Gastgeberinnen aus der Schweiz treffen dann auf Norwegen. Petra Jehle mit den weiteren Einzelheiten.
Bei dem Turnier treffen 16 Mannschaften in 8 Schweizer Stadien zwischen St. Gallen und Genf aufeinander. Das Endspiel findet am 27. Juli in Basel statt. Bevor überhaupt feststand, welche Teams wo in der Schweiz spielen, waren bereits über 200.000 Eintrittskarten verkauft. Die Organisatoren haben sich das Ziel einer ausverkauften EM gesetzt. 720.000 Tickets müssten dazu verkauft werden. Zum Vergleich, bei der letzten Frauen-EM in England wurden 570.000 Besucher gezählt. Die Preise für die Tickets liegen zwischen umgerechnet zwischen 27 und knapp 100 Euro. Doch nicht nur bei den Zuschauerzahlen wollen die Organisatoren Rekorde brechen. Das insgesamt ausgelobte Preisgeld ist mit 41 Millionen Euro doppelt so hoch wie bei der letzten Frauen-EM.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Geht örtlich mit Regen oder Nieselregen los. Im Laufe des Tages soll es dann trockener werden. Es bleibt aber trüb bei uns. Die Sonne zeigt sich nur selten. Die Höchsttemperaturen 5 bis 11 Grad.
SWR aktuell Hintergrund.
So richtig weihnachtlich wird es dieses Jahr für viele nicht im politischen Berlin. Die Gründe, die kennen wir. Die Vertrauensfrage ist durch. Der Wahlkampf hat begonnen für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar. Dennoch gibt die Bundestagsverwaltung alles. Kurz vor Beginn der Adventszeit, da trudelten die Weihnachtsbäume in Berlin ein. Auch der Wichernkranz wird aufgestellt, feierlich umsungen von einem Kinderchor. Ja, und was machen die Abgeordneten? Die nutzen die geschmückten Bäume sehr gerne als Hintergrund für ihre digitalen Festtagsgrüße. SWR-Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann über die Weihnachtsstimmung im Parlament.
So friedliche Töne sind im Bundestag eher selten. Maria durch ein Dornwald ginge, singt ein Berliner Kinder- und Jugendchor in der Abgeordnetenlobby Ende November. Ja, ist denn bald schon Weihnachten?
Die Adventszeit kommt tatsächlich plötzlich,
findet Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Plötzlich wird er also wieder aufgestellt, der Adventskranz. Ein besinnlicher Moment für Kollegin Katrin Göring-Eckardt.
Das ist so ein bisschen wie anhalten, wie ein Rad anhalten, was sich eigentlich immer dreht, oder auch das Hamsterrad anhalten, in dem wir immer rumrennen.
Das Hamsterrad pausiert, wenn das evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung den Kranz übergibt. Ein Wichernkranz mit 4 großen und 20 kleinen Kerzen. Angezündet werden sie selten.
Weil sonst hier der große Alarm losgeht und die Sprenkleranlage und ich weiß nicht was alles.
Brandschutzverordnung des Bundestags. Dann wenigstens elektrisches Licht an den Weihnachtsbäumen. Oder?
Auf Beleuchtung wurde auch aus Nachhaltigkeitsgründen verzichtet.
Zumindest an diesem Baum an der Westseite des Paul-Löbe-Hauses, einem Gebäude mit Abgeordnetenbüros. Ein richtiger Ökobaum. Geschmückt wurde er von Schülern aus der Lüneburger Heide mit Naturmaterialien, zum Beispiel Schafswolle. Und was alle Bäume, die beleuchteten und unbeleuchteten, in diesem Jahr gemeinsam haben, sie sind echt, sagt Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau.
Die Naturparke Deutschland haben auch schon mal einen Pappbaum hier aufgestellt vor einigen Jahren. Ob das nachhaltiger war, weiß ich nicht ganz genau.
Der Baum hier an der Westseite des Paul-Löbe-Hauses hatte jedenfalls keine lange Anfahrt.
Der kommt aus der Grenze zu Brandenburg, aus der Region Berlin-Buch,
sagt Gunnar Heine, Direktor der Berliner Forsten. Er kennt die Vorgaben für die Bundestagsbäume.
Hier darf man eben nur maximal 5 Meter hinstellen. Das habe ich gelernt in den vielen Jahren, weil sonst würden sich hier die Weihnachtsbaumspender, es gibt ja viele Spender, übertrumpfen. Und deswegen hat man begrenzt auf 5 Meter. Aber welche Baumart, das ist völlig, grün soll das sein.
Grüne Bäume also für den Bundestag. Sie sind bei den Abgeordneten beliebt als Hintergrundmotiv.
Wir machen hier Fotos für meine Weihnachtskarte.
Wir drehen jetzt ein Video zum zweiten Adventssonntag.
Wir machen unseren wöchentlichen Wochenrückblick, natürlich vor dem wunderschönen Weihnachtstannenbaum hier.
Wir drehen ein paar Videos, weil ja jetzt das Jahr zu Ende geht.
Das Jahr geht zu Ende und vor den Weihnachtsbäumen herrscht reger Andrang. Besinnlicher ist es dann doch bei der Übergabe des Wichernkranzes, wenn das Hamsterrad Politik zumindest kurz stillsteht.
Die Vorweihnachtszeit im politischen Berlin, und da bleibt dann doch ab und zu zumindest ein bisschen Zeit für Besinnung, bevor der Wahlkampf dann richtig losgeht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Darf das US-Militär vom rheinland-pfälzischen Ramstein aus tödliche Drohneneinsätze im Ausland steuern? Damit beschäftigt sich heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der Rechtsstreit darüber dauert schon seit mehr als 10 Jahren an. Ekzona Hüseni.
Geklagt haben 2 Männer aus dem Jemen. 2012 wurden Angehörige von ihnen getötet, bei einem Drohnenangriff der USA. Die Angriffe galten damals eigentlich Al-Qaida-Terroristen, trafen in dem Fall aber auch unbescholtene Zivilisten. Drohnenangriffe werden grundsätzlich von den USA aus ferngesteuert. Zwischengeschaltet wird dabei aus technischen Gründen die US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz. Die Drohneneinsätze wären ohne Ramstein nicht möglich. Die Kläger halten die Kampfdrohneneinsätze der USA für völkerrechtswidrig.
Über die Zukunft von Syrien nach dem Sturz von Machthaber Assad wird heute gleich auf mehreren Ebenen gesprochen. So will der UN-Sicherheitsrat in New York beraten, welche Rolle die Vereinten Nationen beim Wiederaufbau des Landes spielen können. Auch die Abgeordneten im Europäischen Parlament in Straßburg werden über die veränderte politische und militärische Situation debattieren. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Uwe Lüb.
Die EU hat ihre Hilfe im laufenden Jahr auf 160 Millionen Euro aufgestockt, so von der Leyen. Das Ende des Assad-Regimes bringe auch Not mit sich. Es solle daher eine Luftbrücke errichtet werden, um die nötigsten Hilfsgüter rasch nach Syrien zu bringen. Ausgangspunkt der Luftbrücke könnte im Südosten der Türkei sein. Erdogan und von der Leyen dürften sich auch über die politische Zukunft Syriens austauschen. Die EU hat schon Unterhändler nach Damaskus geschickt. Vermutlich verfügt die Türkei derzeit aber über die besseren Gesprächskanäle zur Gruppe HTS, der neuen syrischen Machthaber.
Am Landgericht Bielefeld beginnt heute der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 20-Jährigen nach einer Abiturfeier im Kurpark von Bad Oeynhausen. Angeklagt sind drei junge Männer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 18-Jährigen mutmaßlichen Haupttäter Totschlag, Körperverletzung und Diebstahl vor. Oliver Köhler berichtet, was über den 18-Jährigen bekannt ist.
Der mutmaßliche Täter kam 2016 aus Syrien nach Pforzheim in Baden-Württemberg. Dort beging er Straftaten. Er wurde als Schwellentäter eingestuft, das ist jemand, der kurz davor ist, Intensivtäter zu werden. Als er nach Bad Oeynhausen zog, wurde diese Info aber nicht weitergegeben. Das zuständige Ausländeramt und die Polizei kannten seine genaue Vorgeschichte nicht. Die Ausländerakte aus Pforzheim war bis zum Zeitpunkt der Tat im Kurpark auch nicht eingetroffen, bestätigt der Kreis Minden-Lübbecke.
Die grün-schwarze baden-württembergische Landesregierung trifft sich heute zur letzten Kabinettssitzung des Jahres. Auf der Tagesordnung steht die Möglichkeit, dass Gemeinderats- und Kreistagssitzungen digital stattfinden. Aus Stuttgart Knut Bauer.
Hybride Sitzungen, an denen Gemeinderats- oder Kreistagsmitglieder in Präsenz und digital teilnehmen können, gab es als Ausnahmeregelung bereits während der Corona-Pandemie. Künftig soll dies dauerhaft möglich sein. Ziel der digitalen Sitzungsteilnahme ist nach Angaben des Innenministeriums, die Bedingungen für das kommunale Ehrenamt zu verbessern und diejenigen zu unterstützen, die sich für die Demokratie engagieren. Ausnahmen sind dann geplant, wenn der Bürgermeister bei wichtigen Abstimmungen Präsenz anordnet. Mit der geplanten Änderung der Gemeindeordnung sollen außerdem Sitzungen von kommunalen Gremien per Livestream übertragen werden können.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.